Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leeb und jetzt wird's spannend. Bei mir ist heute ausnahmsweise mal nicht mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel, derweil beruflich auf einem Auswärtstermin, und er hört uns sicherlich heute Abend irgendwo im Zug, vorher muss er es noch schneiden. Aber dennoch muss ich diese Folge hier kurz vor Beginn der Playoffs nicht als Solo-Folge bestreiten. Ich habe mal Verstärkung ins Haus geholt, zumal aus meiner Zentralredaktion einen sportaffinen Kollegen gefunden, der da zwar hauptsächlich Schwerpunkt Politik, roter Teppich, die Stars und Sternchen sind sein Gebiet. Er ist ehemaliger Bildreporter des Hamburger Sportvereins.
Jetzt ist er mal ganz tief in der Kiste.
Passionierter Sportfan, leidenschaftlicher Anhänger des FC St. Pauli und seit Jahrzehnten mit dem Weiden Eishockey verbandelt. Bei mir ist heute Frank Werner. Frank, vielen Dank, dass du für Tom einspringst. Und würdest du dich wirklich als Fan der Blue Devils bezeichnen?
Ja, würde ich sagen. Also, servus erst einmal. Danke für die Einladung. Das ist ein Heimspiel für mich. Anders kann ich es nicht formulieren. Die Devils begleite ich schon ewig. Also auch, als ich in Hamburg gearbeitet habe. Das war die Hochzeit, 90er Jahre. Und war also Dauerkarteninhaber, Stehplatz schon also Ende der 80er. Das war ganz unten Landesliga. Und als die Spiele dann immer so 20-0 ausgingen oder 0-20, konntest du da ja aussuchen. Begleite ich den Verein jetzt nicht mehr so oft im Stadion, muss ich ehrlich sagen, aus Zeitgründen. Aber ich gucke immer und war heuer auch schon draußen.
Und jetzt, wenn es drauf ankommt, wirst du natürlich auch wieder draußen.
Das ist klar,
sein,
also Playoffs, ne? Ist die heiße Zeit. Da muss jeder, der halbwegs ein blau-weißes Herz hat, der geht da ins Stadion.
Und wir machen jetzt hier nicht eine historische Folge, in dem der Frank vor seinen wilden Zeiten bei Auswärtsfahrten mit dem EV Weiden erzählt, sondern wir haben uns hier zwei Tage vor Beginn der Playoffs, heute ist Mittwoch, der 15. März, vor dem ersten Duell mit den Füchsen Duisburg in der heimischen Hans-Schöpf-Arena haben wir uns natürlich auch wieder jemanden von den Blue Devils hier eingeladen. Das ist heute der Geschäftsführer der Blue Devils Spielbetriebs GmbH, der hier heute zu Gast in unserem kleinen, aber schmucken Studio bei Oberpfalz Medien ist. Bei uns ist heute Franz Vodermeier. Franz, herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, hallo Fabian, danke für die Einladung. Freut mich.
Und Franz, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in irgendwelche Nesseln, aber ich glaube, ich darf sagen, dass du ein Whisky-Liebhaber bist. Und hast du denn für den Fall der Fälle, dass es in dieser Saison klappt mit dem Aufstieg in die DEL2, hast du da schon einen ganz besonderen Tropfen dir irgendwo rausgesucht, der dann verzehrt wird?
Ich sage mal, wir haben nicht nur einen rausgesucht, wir haben schon mehrere vorgewählt, dass wir dann entsprechend dann auch was Gutes zu uns nehmen. Also ich denke, ja, da haben wir schon was Gutes.
Sehr gut. In welche Richtung geht's da?
Schottisch,
ne? Ja. Ah, alles gut. Okay. Und sollte es da draußen tatsächlich noch irgendjemanden geben, der dich nicht kennt, magst du dich ganz kurz in eigenen Worten vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, wer bin ich? Also du hast das gesagt, der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH. Was macht man als Geschäftsführer? Ich bin also für den, sag mal, nicht sportlichen Bereich insbesondere verantwortlich. Der Sportliche macht bei uns ja der Jürgen Rumrich, ein sportlicher Leiter. Die Klammer, die oben drüber für alle Dinge dann auch irgendwo mitverantwortlich ist. Bin seit knapp 4 Jahren jetzt der Geschäftsführer. Bin da wie die Jungfrau zum Kind gekommen, bin eigentlich mehr vom Fußball. Und dann als Zuschauer im Stadion gewesen, auch schon seit 1994 war ich immer im Stadion und bin dann so die letzten 5, 6 Jahre dann immer näher rangekommen. Und wo mein Vorgänger, der Thomas Siller, dann neuen Nachfolger gesucht hat, da fiel dann die Wahl auf mich und habe mich der Aufgabe dann gestellt. Ja, bin gebürtiger Münchner, wenn man vielleicht immer noch ein bisschen hört, kein eingeborener Oberpfälzer. Die Kinder sind zwar schon aus der Oberpfalz, also aus Weiden, und bin jetzt da mit im Boot.
Für den Oberpfälzer Slang bin hier ich verantwortlich, auch wenn der Tom hier sitzt, ist das mein Part. Gut, Franz, es geht los am Freitag gegen die Füchse Duisburg, wissen wir jetzt seit letztem Sonntag in der ersten Runde im Achtelfinale der Playoffs. Spürst du schon sowas wie Nervosität oder pure Vorfreude?
Beides. Also die Nervosität steigt von Tag zu Tag. Nicht nur bei mir, sondern ich denke auch im ganzen Umfeld. Sicherlich die riesige Vorfreude. Wir haben ja vorher schon mit den Duisburger schon mal so prophylaktisch Kontakt aufgenommen gehabt. Also auch bei denen ist es ähnlich. Die freuen sich auch riesig, dass sie in die Playoffs kommen sind und gegen uns spielen dürfen. Und deswegen ist es aber mehr Vorfreude als Nervosität. Aber es wäre gelogen, wenn wir sagen, wir sind nicht nervös.
Wie läuft das ab, wenn man sich das jetzt mal als Außenstehender, hat man ja dann nicht so den Einblick. Ab wann geht so der Blick in den Norden? Ich meine, die Meisterschaft ist jetzt schon ein paar Wochen fix. Man wusste, man trifft auf den in Anführungsstrichen schlecht platziertesten aus dem Norden. Schaut man dann ein wenig mit mehr als einem Auge Richtung Norden? Und wie schaut der Kontakt vor allem aus, wenn du jetzt sagst, ihr habt schon frühzeitig da mal prophylaktisch mit Duisburg Kontakt aufgenommen?
Also das haben auch die Fangruppen, die haben schon geschaut, wer kann der Gegner werden. Also da hat jeder schon mal die Fühler ausgestreckt, wird es Erfurt, wird es Hamm oder wird es eben Duisburg. Wir Geschäftsführer, wir Vorstände kennen uns alle untereinander und haben halt schon mal hin und her geschrieben, was wäre wenn, wie ist die Organisation bei euch, wie läuft es mit den Karten, wie läuft es mit Fanbussen etc. Oder auch mit Kartenkontingenten, das wäre in Erfurt ja das große Problem gewesen. Und da ist man eigentlich jetzt mit einem Auge, sage ich mal, schon bei den Spielen gewesen, aber wir können das eh nicht beeinflussen, haben wir gesagt, deswegen lassen wir es auf uns zukommen. Die einen hätten sich Erfurt gewünscht, weil es nahe da ist. Die anderen haben gesagt, ja, gerade nicht Erfurt, weil es nicht so schön war letztes Jahr. Also von der Seite her waren wir da ganz offen und haben dann wirklich bis zur letzten Minute erwarten müssen. Ist jetzt Hamm oder ist Duisburg oder ist vielleicht sogar doch wieder Erfurt?
Duisburg hat ja ein großes Stadion, 3.800 Zuschauer passen da rein.
Genau.
Drei Fanbusse sind schon voll und ja, werden bestimmt welche privat auch fahren. Also da wird bestimmt eine tolle Stimmung herrschen.
Ja, ich denke nicht nur dann in Duisburg am Sonntag, sondern auch bei uns jetzt am Freitag in Weiden.
Wie läuft der Vorverkauf jetzt, kann man sagen? Was ist die, wäre alles unter 2000er Enttäuschung schon in der Zuschauerzahl?
Ja. Also schaut aber so aus, dass wir gut über 2000 hinauskommen. Also 1700 waren jetzt schon weg.
Okay.
Sitzplätze sind fast alle schon verkauft, also von der Seite her.
Kommt von Duisburg auch ein paar Fans runtergefahren? Gehört ja zum Playoff dazu, finde ich. Auswärtsfans, Stimmung.
Ein Bus ist angemeldet und wir können ja immer reinschauen beim Vorverkauf. Also da, ich denke mal, so 150 werden schon kommen aus Duisburg.
Mhm. Ist gut, weil wir wurden hier in der Redaktion auch schon angesprochen. Muss ich mir im Vorfeld Karten sichern? Kriege ich am Freitagabend noch was? Also dann gehen wir lieber mal den Tipp vorab. Vielleicht sich nochmal um Karten bemühen.
Ist für einen Verein auch immer viel einfacher zum Kalkulieren wahrscheinlich, wenn man vorher weiß, Menschenskind, sowohl von den Leuten, die ich dann an den Kassen brauche, oder ist das immer das gleiche Personal?
Naja, wir forcieren ja eigentlich dass man dann online die Karten kaufen soll. Also wir haben bloß eine Abendkasse und je mehr sich für die Abendkasse entscheiden, desto länger wird die Warteschlange. Aber wir werden keine zweite Kasse deswegen aufmachen, weil es besteht die Möglichkeit online, wäre sogar deutlich günstiger. Wir haben einen Zuschlag für die Abendkasse, um das vielleicht ein bisschen mehr zu beeinflussen in der heutigen Zeit. Also ich kann nur den Rat geben, kauft das online. Die Stehplätze, glaube ich, haben wir noch genug.
Wie war man denn in der Saison mit der Zuschauerresonanz bis jetzt zufrieden? Ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist also deutlich Luft nach oben auch. Also als Spitzenreiter macht es für manche Fans die Sache vielleicht sogar zu langweilig, dass man sagt, Menschenskind, da siehst du ja immer einen Sieg, das ist ja kaum spannend. Wäre ein bisschen mehr Spannung da für das Zuschauerinteresse vielleicht sogar besser gewesen?
Naja, klar, wäre es spannender gewesen oder es wäre für uns besser gewesen, wenn mehr gekommen wären. Aber unser großes Leid, wenn ich das so sagen darf, ist ja, dass wir keine Derbys mehr haben. Hm. Ja, jetzt ist letztes Jahr Regensburg aufgestiegen, vorletztes Jahr war Selb. Bayreuth ist schon seit längerer Zeit rum, Landshut auch. Also man sieht schon, wo die Reise dann hinführt. Und diese, sage ich mal, Derbys, wo dann vom Gast viele Zuschauer mitkommen, das fehlt insbesondere. Daheim hat man so seinen Zuschauerstamm. Der wird sicherlich, wenn man gut spielt, immer ein bisschen besser. Das heißt, über das Jahr hinweg sind unsere Zahlen besser geworden. Wir haben gar nicht so viel kalkuliert gehabt. Also von dem her gibt es jetzt da keine Lücke. Aber der Trainer war schon ab und zu mal ein bisschen traurig, muss ich schon bald sagen, dass so wenig Zuschauer dann da waren. Mhm. Aber es ist faktisch, dass er auswärts jeder gesagt hat, ich brauche nicht nach Weiden fahren. Außer wenn es Rosenheim oder Deckendorf oder Memmingen war, weil sie gesagt haben, wir verlieren ja eh in Weiden.
Du kriegst eh den Hintern voll.
Und das ist schon heutzutage eben, na, wenn man schaut, was kostet die Reise, was kostet dann die Karte, was kostet das Essen und Trinken, das ist dann schon immer auch finanziell inzwischen sehr aufwendig und wenn ich dann nichts gewinnen kann, verstehe ich sogar ein bisschen, dass die dann daheim bleiben.
Das ist jetzt mein Ansatzpunkt. Ich sage, ich habe eine Familie, vierköpfige Familie, wenn wir jetzt ins Stadion gehen würden, also da bleibt schon ein bisschen was auf der Strecke. Das muss man sich ja dauerhaft leisten können. Ihr habt jetzt einen Blaulichttag gehabt, ihr habt einen Familientag zweimal sogar gehabt in dieser Saison. Was unternimmt der Verein, um auch mal Leute ins Stadion zu locken, die jetzt vielleicht nicht zum Stamm zählen?
Ja, jetzt hast du alles aufgezählt. Ja. Der Studenten- und Lehrertag war noch.
Stimmt, war noch, genau.
Wo interessanterweise von unseren Partnerschulen dann auch, glaube ich, 35, 36 Lehrer dann auch da waren. Ich meine, bei insgesamt, was haben wir gehabt, 24 Heimspiele haben wir schon 5 Sondertage eigentlich gehabt, wo dann Sonderpreise oder dann beim Blaulichttag war es ja kostenlos für die Blaulichtpersonen. Ich denke, das war schon das, was wir machen konnten. Die Uridee war gescheit spielen, also vor allem erfolgreich spielen. Ist eigentlich das Wichtigste, dass die Zuschauer wieder mehr ins Stadion kommen. Das war lange Zeit ja so ein anderes Thema. Aber ich denke, seit letzter Saison und insbesondere heuer haben wir das eigentlich gut hingekriegt. Und man hat es gesehen, also es wird peu à peu mehr.
Hat man schon eine Kalkulation der Eintrittspreise für einen, im Falle des Aufstiegs ist man schon so weit, hat man da sofort ein Budget angesetzt, wir müssen 2-3 Euro pro Karte raufgehen. Ist das schon in der Schublade fertig?
Nee, also wir haben uns gerade zu dem Thema, also jetzt nicht Eintrittspreise, sondern zum Thema zweite Liga noch gar nicht so viele konkrete Gedanken gemacht, weil wir Erfahrungen vom letzten Jahr haben. Ne?
Okay.
Wir wollen heuer alles ein bisschen anders machen, hoffentlich erfolgreicher. Wir müssen zwar jetzt von der groben Linie, schon von der Budgetplanung her und wie das alles abläuft, haben wir ja nicht viel Zeit in der zweiten Liga. Also da machen wir natürlich die Hausaufgaben, also das ist jetzt insbesondere bei uns angesiedelt. Aber Eintrittspreise, wie du sagst, oder andere Dinge, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Aber da wollen wir nicht vorgreifen.
Also ist tatsächlich so, dass man vom letzten Jahr da noch ein bisschen gelernt hat oder dass quasi die Enttäuschung, die es ja in der vergangenen Saison war, die ist immer noch da.
Die ist noch sehr nah, die Enttäuschung.
Und dieses Jahr hat man das Gefühl, ist es ja noch extremer, man ist noch mehr der Favorit, man ist noch der größere Goliath, die anderen sind noch ein Stück kleiner. Deswegen sage ich, eigentlich ist es so, ich glaube, bei den Fans wäre es so, da ist eine weitere Oberligasaison schon schwierig zu verkaufen. Die meisten sagen, wir müssen hoch.
Ja gut, die Überlegung der Fans ist klar, da brauche ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Wir sehen es halt auch vom Sportlichen und von unserer langfristigen Konzeption her, wäre es letztes Jahr vielleicht sogar, es wäre schön gewesen, aber vielleicht zu früh gewesen. Ne? Aber es gehört ja nicht nur die Mannschaft dazu, es gehört ja die Organisation dazu. Der Laden wird immer größer bis hin, wenn man jetzt dann sagt, das Spread-Team und was man alles dazu braucht, das werden immer mehr und das braucht eine gewisse Struktur. Und letztes Jahr waren wir, glaube ich, nicht so unbedingt der Favorit für den ersten Platz. Das, was dann am Schluss waren, hat uns ja riesig gefreut. Meisterliga, also das war toll. Aber da haben wir eben Lehren draus gezogen. Und deswegen haben wir gesagt, nicht, dass es uns wieder so geht, müssen wir an jeder Stellschraube ein bisschen drehen oder sogar größer drehen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird.
Da grätsche ich jetzt gleich mal rein. Was sind denn die Lehren genau, die wir aus der letzten Saison gezogen haben? Was macht man anders?
Ja, die größte Lehre war ja rund um die Mannschaft. Ja, also das, jetzt will ich nicht über den Jürgen sein Metier sprechen, aber dass man eben, wenn man am Schluss geschaut hat, das letzte Spiel in Hannover, der eine Mittelstürmer war gerade aus der Verletzung zurück, der zweite Mittelstürmer aus der Krankheit und der dritte war gesperrt. Dass man einfach schauen muss, einen breiteren, tieferen Kader zu haben, in der Summe schon mal. Und dann hinten angefangen, dass man nicht nur einen guten Torwart haben, den wir ja letztes Jahr schon gehabt haben, sondern heuer haben wir neben dem Jaro noch 2 weitere, die wir ins Feld führen können. Also der Marco Wöffel und auch der Timon Bettke aus Amberg steht zur Verfügung. Dann haben wir von der Anzahl der Verteidiger kräftig aufgelegt. Ich glaube, wenn ich lüge, jetzt haben wir, glaube ich, 10 Verteidiger. Und Stürmer haben wir jetzt auch genügend. Wir haben einen Ausländer jetzt sogar überzählig dann noch dazu gekriegt, um für diese Eventualitäten wirklich gerüstet zu sein. Wenn wieder Krankheit kommt, wenn Verletzte kommen, wenn Sperren kommen und so weiter. Dass man nicht auf dem Zahnfleisch daherkommt, sondern dass man es vielleicht so macht wie unser Oberpfälzer Konkurrent. Nicht die Saison war wichtig, die war auch wichtig. Hinten raus wird es entscheidend. Und da braucht man alle gesund und alle fit.
Wollte ich gerade fragen, Sie haben bestimmt auch immer nach Regensburg geguckt. Wie halten die sich in der DEL2? Die galten am Anfang auch als Abstiegskandidat Nummer 1. Als sie aufgestiegen sind, überraschend. Und auf einmal haben sie sich irgendwie da durchgemogelt. Also Respekt auch, muss ich sagen.
Naja, wer hat die als Abstiegskandidaten klassifiziert? Ich schaue ein bisschen immer vom Fußball her, das sind immer die, die eigentlich gar nicht so nah dran sind. Okay. Weil was hat Rengsburg gemacht? Sie haben seit Jahren einen Stamm der Mannschaft, die erste Reihe, dann mit zwei gute weitere Ausländer verstärkt, mit einem guten Torwart verstärkt. Für mich war das nicht so eindeutig, dass die Rengsburger da dann der Abstiegskandidat Nummer 1 sind und haben dann auch die Euphorie des ersten Jahres dann toll umgesetzt. Und von daher, am Schluss war es knapp, aber nicht so überraschend.
Aber ihr habt schon immer so mal geguckt, was machen die, wie schlagen die sich? Das ist doch interessant. Hauptsache, die bleiben drin. Oder wünscht man sich dann lieber, dass einer absteigt, wenn man tatsächlich nicht aufsteigen sollte in die DL2, dass wenigstens ein interessanter Gegner dann runterkommt? Nein,
also das ist Bayreuth. Da haben wir schon nach vorne geschaut. Also nicht, dass wir uns wünschen, dass einer runterkommt, sondern die sollen eigentlich alle drin bleiben. Und wir müssen unsere Ziele erreichen. Das kann man eindeutig sagen. Ne? Also, weil was haben wir davor, wenn einer absteigt? Dann, das ist,
also. Das ist ja für die Fans, ist ja das die Traum-DL2. Also mit Zelt, Bayreuth, Rengsburg, Landshut, Grimmitschau. Ja, Himmel, Herrgott.
Also, Rengsburg ist ja schon sicher drin. Zelt und Bayreuth versuchen es jetzt in den Playdowns zu schaffen. Wie ist denn so der Ablauf jetzt geplant? Letztes Jahr hat man mal so ansatzweise diesen sehr, sehr professionellen Ansatz gewählt, jetzt mit Anreise am Tag vorher. Wie ist es jetzt mit konkreten Fall, erste Runde Duisburg? Wann reist die Mannschaft an? Rückreise dann am Samstag oder wie ist da der Ablauf geplant?
Ja, einfach zu erklären, es sind ja 608 Kilometer, glaube ich, ungefähr von Weiden aus nach Duisburg, je nachdem, welche Strecke man wählt. Also wir fahren am Samstag, ja, logischerweise. Weil die Busfahrt wird grob 8 Stunden, wird es mit Sicherheit dauern, und werden dann dort vor Ort übernachten. Da ist gleich nebenan in dem Sportzentrum auch die Sportschule Wedau. Und da hat der Jürgen dann alles eingetaktet, dass die Mannschaft da dann entsprechend am Samstag schon übernachten kann und dann gut vorbereitet am Sonntag dann ins Spiel gehen kann.
Wann geht es dann zurück? Am Sonntag
gleich noch? Oder? Ja, gleich nach dem Spiel, weil geht er dann wieder 8 Stunden zurück, dann sind sie am Montag in der Früh gegen, weiß jetzt nicht, 6 vielleicht dann da. Mhm. Und dann ist ja dann am Montag schon das Abschlusstraining für den Dienstag. Genau. Also es ist sehr eng, also fahren gleich wieder zurück.
Und diese ganze organisatorische Planung, die hat alles der Jürgen, Jürgen Rumrich.
Das macht der Jürgen Rumrich bei uns, ja. Das macht er schon selber, hat er gemeint.
Ja, da hat er sehr viel Erfahrung. Gehen wir mal konkret auf die Füchse Duisburg, jetzt ein auf den ersten Gegner ab Freitag in der Serie. Was habt ihr von denen für einen Eindruck gewonnen? Wie schätzt ihr sie ein? Ich glaube, dass ihr als Hausauer Favorit in dieses Duell geht, das kann, glaube ich, keiner leugnen. Wie ist euer Eindruck vom ersten Gegner?
Ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig, jetzt fragst du eigentlich genau den Falschen. Also ich kann ja nur meinen persönlichen Eindruck geben, das ist ja jetzt sehr nette Sportliche von der Mannschaft, aber ja eben auch.
Der Eindruck des Geschäftsführers.
Also von meinem Eindruck her, denke ich einmal, sind wir wirklich gut gerüstet. Ich sehe ja eigentlich jedes Training, war heute in der Früh wieder im Stadion, haben wir das alles angeschaut, also wie wir in den einzelnen Reihen so aufgestellt sind und wie der Drive momentan sich so darstellt. Und denkt, da sind wir optimal vorbereitet und Vergleiche immer zu machen mit einer Mannschaft, die man nicht kennt, ist wahnsinnig schwierig. Ich habe das letzte Mal da in einem Interview in Füssen gesagt, das traue ich mir eigentlich gar nicht zu sagen, der Süden ist stärker, der Norden ist vielleicht, das kann man irgendwie gar nicht sagen. Mhm. Man schaut halt jetzt Erster gegen Achten, aber es geht bei Null los, jetzt wieder 3 Euro fürs Phrasenschwein. aber es ist faktisch so, dass man erst einmal das erste Spiel machen muss, um zu sehen, wie ist der Gegner. Na klar, Videostudium werden es wahrscheinlich bis zum Accessor schon machen, ne? Die wird jede Reihe zerlegt. Das Powerplay, Penalty Killing und sonstiges, da werden alle schon genau Bescheid wissen, wie Duisburg spielt und umgedreht genauso logischerweise. Aber wir können schon, glaube ich, positiv in die erste Runde gucken.
Der breite Kader, glaube ich, das ist das Erfolgsrezept für die Blue Devils. Vielleicht, wie du ja vorhin schon gesagt hast, der Unterschied zum letzten Jahr, dass man mit 4 Reihen spielen kann, die ganze Saison durch, das ist, glaube ich, das größte Pfand von den Blue Devils.
Ja, weil früher haben wir ja in Weiden, wenn man zurückschaut, ein paar Jahre, haben wir halt eine erste Reihe gehabt und die, wenn kalt gestellt worden ist, dann ist schon schwierig geworden. Wer schießt dann die Tore? So, und jetzt hat die Rubisch-Heinisch-Reihe hat noch 3 andere Reihen dazu gekriegt, die 8 Tore schießen können. Und es war ja faktisch so, dass wir heuer durch die Bank hinweg, glaube alle Reihen haben gescored ohne Ende. Und egal wer, auch die Verteidiger haben das gut gemacht. Und das ist der große Unterschied, würde ich ja generell sagen.
Wie du vorhin gesagt hast, auch die Torhüter gut besetzt. Ich meine, du hast den Hübel vielleicht als Nummer 1, kann man sagen. Der hat letztes Jahr in den Playoffs vielleicht zur Unzeit nicht die besten Spiele gemacht. So habe ich es im Kopf.
Ja.
Ich will ihn nicht dann als Schuldigen da hinstellen, aber wenn man da auch da noch variieren kann, das ist eine Schlüsselposition, finde ich unheimlich wichtig.
Naja, ich habe selber ja nie Eishockey gespielt, habe letztes Mal gesagt, und geschweige denn war ich ja Torwart. Ne? Und die Torhüter sind aber auch von der Belastung her, gerade, glaube das, ja, ich sage mal nicht das, nur das Körperliche, schon wahnsinnig unter Strom. Und wenn du wirklich alle 2-3 Tage im Tor stehen musst. Und waren ja, glaube ich, gegen Erfurt schon 5 Spiele letztes Jahr und dann gegen Hannover jedes Spiel, alle 2-3 Tage, das ist einfach dann zu viel. Und wenn es heuer wieder eng werden sollte, hat der Trainer ja alle Möglichkeiten, dass er mal sagt, dann ist nicht der Jaro im Tor. Und das ist die Breite, die halt vielleicht andere nicht so haben. Und mit den Reihen ist es ja genauso. Wir haben keine erste Reihe und keine vierte Reihe. Wir haben 4 Reihen, wo der Trainer immer alle ganz beliebig dann ins Rennen schicken kann.
Und das ist der Einstieg halt auch so wichtig gegen Duisburg gleich, dass man da in Flow kommt und nicht wie letztes Jahr in Erfurt vom Anfang an so ein bisschen in Schwierigkeiten steckt, finde ich.
Ja, genau. Also deswegen Optimismus pur. Also von der Seite her, alle sind fit, alle sind gesund. Und von dem her können wir, glaube ich, sehr positiv in die erste Runde gehen.
Also das ist für mich, wenn man so wegen dem Blick über jetzt beide Oberligen schweifen lässt, das ist genau der Punkt, der die Blue Devils zu diesem Top-Favoriten auf den Aufstieg macht. Niemand, auch die Hannover Scorpions als Dominator im Norden, haben nicht diese Tiefe im Kader, wie es die Blue Devils haben. Da kommt jetzt auf dem Trainer, auf dem Sebastian Buchbieser, kommt echt eine, ja, dafür ist er Trainer, aber da kommen ganz, ganz schwierige Entscheidungen auf ihn zu. Er wird Momente haben, oder wenn wirklich alle fit sind, alle einsatzbereit sind, da wird er, ja, mehreren Spielern sagen müssen, dass es nicht für einen Platz im Kader reicht. Und das ist wirklich ein Pfand, dass man 4 gleichstarke Reihen mit 2 Torhütern hat, dieses Pfand macht die Blue Devils zum Top-Favoriten. Und jetzt haben wir Erfurt schon öfter gesprochen. Was sind denn aus dem letzten Jahr, was sind denn diese, oder was stimmt dich positiv, dass man nicht von Anfang an in ähnliche Turbulenzen gerät, außerhalb vom Sportlichen, meine ich jetzt einmal, die Stimmung in der Mannschaft, wie dieser Konkurrenzkampf, der vielleicht auch herrscht, die überlegene Saison, die man gespielt hat. Was stimmt dich positiv, dass es nicht in ähnliche Turbulenzen geht von Anfang an, dass man gleich über 5 Spiele gegen Duisburg gehen muss, wie es jetzt vielleicht letztes Jahr gegen Erfurt der Fall war?
Naja gut, jetzt muss ich noch ein bisschen über die Mannschaft, weil letztes Jahr waren schon viele angeschlagen. Dann haben wir diese ganzen Corona-Phasen immer wieder
gehabt. Das darf man nicht vergessen, das war letztes Jahr.
Wo ich gar nicht mehr weiß, wer waren wie Corona-krank, ja. Und wann war wieder Pause und wieder fit werden und wieder einen Anschluss finden vom ganzen Ablauf her. Also das haben wir definitiv heuer nicht. Dann sagst du, der Wettbewerb in der Mannschaft ist groß. Auch die Vorfreude in der Mannschaft, dass man eben so viele gute Spieler neben sich hat. Es ist nicht alles auf der Reihe 1 aufgehängt, ne? Wie es jetzt in der Oberliga Süd und auch im Norden, da gibt es immer bombastische erste Reihen, die zweite ist auch noch super, aber dann wird es schlimm und das ist bei uns gerade der Fall. Dann trifft halt einmal die erste Reihe nicht so gut, dann haben wir dann die anderen 3 Reihen noch. Vom Sturm her und von den Verteidigern ist es ähnlich, ne? Dass man da jetzt auch gut sind in der Nachverpflichtungen, sage ich mal, uns noch verstärkt haben. Das ist ja auch ein großer Unterschied zum letzten Jahr, das habe ich jetzt fast vergessen. Wenn man das vergleicht, wer ist letztes Jahr nachverpflichtet worden, wen haben wir heuer nachverpflichtet? Auch die 2 jungen Nürnberger, die dazugekommen sind. Und das sind natürlich schon Unterschiede, die man dann auch sieht in der Mannschaft. Und das sind halt die Kleinigkeiten, die am Schluss ausschlaggebend sein können. Machen müssen sie das auf dem Eis. Ich denke, der Jürgen hat alles getan, was man tun kann. Und wir haben es halt, ich möchte jetzt nicht wieder sagen, wie Regensburg macht es, aber am Schluss muss man fit sein. Und die Regensburger waren letztes Jahr sehr intelligent in der Vorgehensweise und wir haben es heuer auch gut hingekriegt. Aber dadurch, dass man halt auch mit 4 reinspielt, haben wir halt diese verletzten Miseren gar nicht so gehabt. Wir haben zwar Schwerverletzte gehabt heuer, nicht minder, aber das waren dumme Unfälle, sage ich einmal. Die haben jetzt nichts mit der Belastung zu tun gehabt, sondern mit dem Puck, der halt die falsche Körperstelle getroffen hat. Aber die Jungs sind auch wieder fit.
Und also Fabian Voigt ist einsatzbereit für die Playoffs.
Wenn ich das so im Training richtig gesehen habe, gehe ich mal davon aus, dass der Fabian spielt. Ja,
ich glaube, klar. Das ist ganz, ganz wichtig auch für den weiteren Verlauf. Und wenn wir mal kurz weiterspinnen, also sollten sich die Blue Devils aller Erwartung nach gegen die Füchse Duisburg durchsetzen und auch sich alle weiteren allgemeinen Favoriten durchsetzen, dann wird im Viertelfinale zur Wiederauflage des Duells mit den Hannover Indians kommen, gegen die im letzten Jahr dann Ende war. Rein tabellarisch läuft alles auf den großen Showdown hinaus. Jeder erwartet das Finale gegen die Hannover Scorpions um den DL2-Aufstieg. Wie die Devils im Süden haben die Scorpions den Norden dominiert. Wen außer den Scorpions hast du denn als weiteren Hauptkonkurrenten auf dem Schirm?
Bevor ich jetzt deine Frage beantworte, so sehe ich das nicht unbedingt, dass auf diesen Showdown von vornherein hinausläuft. Okay. Da haben wir eben auch sehr viel gelernt, oder ich persönlich habe die letzten Jahre sehr viel gelernt. Man sieht es auch beim Fußball, jetzt, wenn man gestern wieder das angeschaut hat, es kommt schon immer sehr, sehr viel auf den Gegner dann auch drauf an. Nicht nur auf die eigene Stärke, die jetzt die Meisterrunde war. Die Meisterrunde ist jetzt vorbei und jetzt müssen alle erst wieder die Leistung dann bringen. Und ob das automatisch dann alles so läuft, wie sich das jeder so denkt. Der Eishockeyspiel ist ganz verrückt. Ne? Also hat gestern keiner daran gedacht, dass wahrscheinlich Mannheim 4-0 daheim verliert gegen Köln. Ne? Und deswegen würde ich da den Showdown noch gar nicht sehen. Ich habe mit meinem Kollegen natürlich auch schon telefoniert aus den Scorpions, aber da haben wir gesagt, da können wir drüber reden, wenn es soweit ist. Ich möchte jetzt da gar keinen abschreiben. Ne? Also gerade die Kollegen aus dem Süden, die wir ja schon mehrmals in der Vergangenheit gehabt haben, also Rosenheim, glaube ich, brauche ich nichts dazu sagen, Deckendorf, wir haben wahnsinnig Schwierigkeiten mit Memmingen gehabt, ne? Ob das jetzt so ein Unterlag oder am Memmingen, sind wir dahingestellt, und die aus dem Norden kennt man jetzt nicht so genau, also Pilburg, Halle, Indians, na, das, da würde ich jetzt nicht automatisch sagen, dass Weiden und die Scorpions die Finalgegner sind, das ist noch ganz, ganz weit weg.
Das war ja also mal nur so weit gedacht, wenn alles so läuft, wie es laufen könnte. Aber du hast schon recht, so kommt es eben meistens nicht. Und vielleicht setzt sich ja in der ersten Runde schon, was weiß ich, ich traue Memmingen gegen Halle durchaus schon was zu. Das erwartet jetzt keiner. Aber gut, kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie war denn der Ablauf jetzt? Hatten die Jungs nochmal frei, kurze Phase, oder wurde durchtrainiert? Und siehst du das vielleicht als Vorteil, dass die Duisburger praktisch im Flow sind, letzte Woche jetzt die Pre-Playoffs zu bestreiten hatten und die beiden Pause, oder ist es eher ein Vorteil, dass man sich nochmal jetzt sammeln konnte und jetzt richtig loslegen kann?
Ja gut, wir haben uns mit der Liga ja zusammen hingesetzt gehabt und haben nochmal überlegt, wann sollen wir jetzt denn mit den Playoffs starten. Das war ja eigentlich ein bisschen anders geplant, das hätte ja schon am Dienstag eigentlich losgehen sollen, dann haben wir es nochmal ein bisschen verschoben, dass auch die in die Pre-Playoffs sind, nochmal 2-3 Tage zum Durchschnaufen dann haben. Es ist immer so und so. Die einen sind im Spiel schon drin, im Spielfluss. Auf der anderen Seite werden sie wahrscheinlich jetzt nicht so ohne Verletzungen oder Belastungen jetzt aus dem Pre-Playoffs rausgekommen sein. Wenn man dreimal bis an die Belastungsgrenze gehen muss, glaube ich, es geht nicht so spurlos vorüber. Bei uns sind jetzt alle fit. Die haben bloß 2 Tage letzte Woche frei gehabt. Und dann haben sie es selber ja schon nicht mehr ausgehalten. Weil, wie wir vorhin schon über Vorfreude und Nervosität gesprochen haben, also das ist für einen Eishockeyspieler ja, glaube ich, das Absolute. Und deswegen kann es keiner mehr erwarten, und die wollen ja nicht daheim sitzen und sich ausruhen, sondern die wollen jetzt losgelassen werden. Und um es vorzugreifen, mit den Indians hat man ja eh noch eine Rechnung offen. Ne? Da brauchen wir nichts sagen.
Ich habe mir gar nicht getraut, die Frage zu stellen, weil man ja sagt, oh, jetzt lass uns erstmal Duisburg spielen, dann schauen wir weiter. Aber da gibt es sicherlich Revanchegelüste.
Also da braucht man wahrscheinlich gar kein Wort sagen. Ne? Alle, die da dabei waren, die haben das noch im Herzen, und der Großteil der Mannschaft ist ja noch da. Ne? Ja, ja. Die haben das ja live miterlebt. Und ich habe mit Jürgen heute auch darüber gesprochen, jetzt nicht nur die Niederlage hat jeder im Kopf, sondern auch die wirklich tolle Stimmung da in Hannover. Und wenn da 4.000, weiß nicht wie viele Zuschauer und auch bei uns da Stimmung machen, das ist halt ein anderes Eishockey, wie wenn wir daheim spielen mit unseren eigenen Fans und von den Gästen ist keiner da. Also allein das Erlebnis ist für die Eishockeyspieler ja ein Traum, denke ich einmal, wenn es dann da wirklich 60 Minuten zur Sache geht oder vielleicht noch länger und die Zuschauer da voll mitmachen.
So, und bevor wir jetzt mal den Blick ein bisschen weg von den Playoffs und aufs große Ganze richten, gehen wir mal kurz ab in die Werbung.
Alle Blue Devils Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streamingradios. Ja, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache, ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils-Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich onitz.de/Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei mir und Frank Werner zu Gast ist heute Franz Vodermeier, der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH. Und wir haben jetzt schon im ersten Teil ausführlich über die Playoffs, über die Füchse Duisburg, den ersten Gegner und den eventuell weiteren Weg kurz geplaudert. Jetzt wollen wir mal den Blick etwas weiter schweifen, wenn der Geschäftsführer schon mal hier bei uns sitzt. Da gibt es zwei Personen, die für diesen Erfolg auf dem Eis für mich hauptverantwortlich sind. Das ist zum einen der Trainer, der Sebastian Buchwieser. Und Franz, war das im Rückblick? Jetzt kann man ja trotzdem, in dieser Break war jetzt einmal kurz vielleicht Zeit, kleine Bilanz zu ziehen schon. War der Sebastian oder die Verpflichtung von Sebastian Buchwieser, war das im Rückblick genau dieser richtige Schritt, dieser richtige Trainer, der genau wieder Topf auf den Deckel zu diesen ambitionierten Zielen dieses ganzen Vereins gepasst hat?
Ja, aus unserer Sicht auf jeden Fall. Ne? Also man müsste mit dem Sebastian auch drüber reden, ob er es auch so sieht. Das würde ich auch noch machen. Das ist die Frage, musst du ihm dann auch stellen. Aber aus unserer Sicht definitiv. Er war unser Wunschkandidat. Also Tobias Siller, der ja den Präsidentenjob schon seit langer Zeit innehat und ich, wir haben uns da eindeutig für den Sebastian dann ausgesprochen gehabt. Wenn wir es uns wünschen dürfen, wäre es der Sebastian. Und dann ist so Gott sei Dank gekommen. Jetzt nicht nur, dass er wiedergewählt worden ist zum Trainer des Jahres. Und das ist also ein sichtbares Zeichen, aber was wir dann tagtäglich mit ihm so erleben, das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Eishockey-Experten sind wahrscheinlich alle, die das Traineramt dann machen. Aber wenn ich 25 oder 28 Spieler habe, das sind ja ja, den muss ich erst einmal entsprechend dann auch motivieren können auf der einen Seite und zügeln auf der anderen. Und das, glaube ich, macht er schon ganz, ganz, ganz hervorragend.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn einer jetzt in seinem noch relativ jungen Alter das dritte Mal eine Mannschaft zum Oberliga-Meistertitel geführt hat, er wird jetzt zweimal mit Weiden, einmal mit Peiting, dass das durchaus vielleicht Begehrlichkeiten weckt. Wird es euch gelingen, diesen Trainer, der so hier hervorragend herpasst, diesen Sebastian Buchwieser, längerfristig in Weiden zu halten?
Ich hoffe, dass er langfristig bei uns bleibt. Also von der vertraglichen Seite her ist es ja so, ja, dass er langfristig gebunden ist oder damals einen langfristigen Vertrag gekriegt. Da kommen noch ein paar Jahre, denke ich einmal. Und wir haben ja nicht nur eine kurzfristige Zielsetzung ja im Sinne unserer Konzeption, sondern das ist ja langfristig geplant und ausgerichtet und ich denke, da will er logischerweise dann dabei bleiben. Bisher hat ja alles ja noch besser funktioniert wie geplant oder wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, das macht ihm ja riesig Spaß,
ne, mit so einer Vertrag Mannschaft. Der Vertrag ist ja ligenunabhängig. Da heißt es nicht Oberliga, er bleibt Oberliga oder DL2. Genau, genau, ja. Das spielt keine Rolle. Gibt es denn so Ausstiegsklauseln, wenn einer von der DL anklopft und sagt, Menschenskind, den braucht man? So Schmerzgrenzen.
Also in Verträgen sind oft Ausstiegsklauseln. Beim Sebastian weiß es gar nicht auswendig. Ich müsste jetzt im Vertrag dann reinschauen. Aber ich glaube, das kommt gar nicht vor, weil er ist ja mittendrin. Also warum sollte jetzt, ja gut, wenn München anklopfen würde, weiß ich jetzt nicht, wie der Sebastian reagiert. Aber ja, auch er hat ja eine langfristige Bindung mit Familie. Er ist mit der ganzen Familie da. Seine Kinder spielen jetzt auch bei uns in der Jugend. Mhm. Seine Frau ist da voll integriert, also es ist ja nicht nur eine Einzelentscheidung und ich glaube, da dürfte es auch aus dem Umfeld her auch wunderbar passen gerade.
Das hat sich ja schon zum Ende der letzten Saison angedeutet, als er bei uns hier zu Gast war, da hat er ja gesagt, dass er hier in Weiden sesshaft wird und dass er seine Kids auch hier bei den Young Blue Devils dann aufs Eis schicken wird. Der andere Part dieses sportlichen Erfolgs ist der sportliche Leiter, das ist Jürgen Rumrich. Er hat jetzt, glaube ich, im Februar war es, hat er einjähriges hier gefeiert in Weiden bei den Blue Devils. Wie bewertest du jetzt sein bisheriges Wirken? Ich glaube, jetzt kann man sagen, jetzt trägt der Kader schon seine Handschrift.
Ja, würde ich schon sagen. alle Neuverpflichtungen, also am Ende der letzten Saison und was jetzt auch heuer passiert ist, hat er natürlich dann zu verantworten, oder das hat er gemacht. Und man sieht es ja, wen er geholt hat und wen er bewegt hat, nach Weiden zu kommen. Das sind schon die richtigen gewesen. Und das ist natürlich eine gute Kombination, dass die zwei, also der Sebastian und der Jürgen, sich auch gut verstehen, sportlich und auch menschlich. Und das war für uns auch dann ein entscheidender Punkt, dass wir da was Langfristiges aufbauen wollen, wo die Spieler dann auch passen müssen. Also der Jürgen und der Sebastian, dass wir da zwei Deutsche haben. Der Jürgen ist ja ein Miesbacher, ne? Oberbayer, haben wir ja schon mal gehabt, das ja, Thema. Ja. Der Sebastian kommt aus Mittenwald. Ne? Also das ist natürlich schon mal von der Grundeinstellung her nicht so schlecht, wenn alle die gleiche Sprache sprechen.
Wie ist da der Austausch jetzt zwischen der sportlichen Verantwortung mit Buchwieser, Rumrich, mit dir als GmbH-Geschäftsführer? Wie oft erstatten die Berichte oder wie oft tauscht ihr euch aus? Wie oft setzt ihr euch zusammen? Gibt es einen regelmäßigen Turnus oder ist es rund um die Spiele beim Training? Wie läuft das ab bei euch?
Also sehen wir uns eigentlich jeden Tag. Also nahezu, wenn er nicht da ist, sehen wir uns nicht, aber wir telefonieren dann. Aber Kaderplanung und Mannschaft, das ist seine Verantwortung. Jetzt, was er schon vielleicht für nächstes Jahr alles so, das ist alles seins, da berichtet er nicht an mich. Ich krieg's dann erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist und wir es halt ins Budget dann mit einbauen müssen, werden wir dann mit eingebaut. Aber da haben wir eine strikte Trennung, das ist sein Zuständigkeitsbereich, das haben wir so geregelt, da halte ich mich raus. Das macht er dann wirklich selbstständig und muss da nicht Bericht erstatten.
Wir haben die Planungen jetzt über die aktuelle Saison hinaus schon mal kurz angerissen. Jetzt gibt es ja zwei Szenarien. Entweder es gelingt der große Wurf oder es geht weiter in der Oberliga. Ist es so, dass ihr zweigleisig plant aktuell, auch jetzt nicht nur finanziell vom Budget her, sondern die Gerüchteküche brodelt natürlich. Ich glaube, jeder Spieler, der irgendwo auf den Markt kommt, wird mit den Blue Devils in Verbindung gebracht. Aber ist es so, dass potenzielle Neuzugänge oder auch der bestehende Kader sagt, ja, ich bleibe aber nur, wenn die L2 dann kommt. Oder ich komme nur, wenn ihr aufsteigt. Gibt es solche Gespräche? Kriegst du das da mit oder ist das rein Jürgen Rumrich?
Also klar, ist nur Jürgen Rumrich, hast du ja schon gesagt. Unmittelbar mitkriegen tue ich nichts. Wir haben uns da bloß grundsätzlich schon vor längerer Zeit ausgetauscht und ich kenne es aus eigener Erfahrung. Also wenn man nur überlegt, der Eishockeyspieler, der nach Weiden wechseln würde, der sagt ja nicht, jetzt warte mal ab, ob ihr jetzt in der zweiten Liga spielt oder nicht, oder in der dritten Liga bleibt, weil dann ist die Messe schon lang gelesen. Also wenn man sich...
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Das,
also aus meiner Sicht geht es gar nicht anders, alles, was immer wir planen, zweigleisig ist, auf Bayerisch gesagt, ist ein Schmarrn. Okay. Das geht nicht. Ja? Ich muss sagen, kommst nach Weiden, das sind die zwei Optionen, die wir haben, das weiß jeder, kommst oder kommst nicht. Also so würde ich das sehen. Ja. Ohne jetzt da irgendwie da in Jürgens Geschäft einzugreifen. Aber anders kann es gar nicht funktionieren, weil man kann nicht bis, sage ich mal, im schlimmsten Fall, um 5. Finale ist, glaube ich, am 30. April. Genau. Und dann steigt man erst in die weiteren Verhandlungen ein. Also da sind mit Sicherheit schon viele, viele Verträge dann geschlossen. Und ob da alle Spieler dann warten würden, ich kann mir es eben lebhaft nicht vorstellen. Also deswegen wird, wenn verhandelt wird, schon ganz offen verhandelt, kommst zu uns, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Und es soll ja, wir können es ja nicht planen, den Aufstieg. Ne? Das ist unser Ziel, unser Wunsch. Ja? Aber wenn es dann nicht so kommt, dann haben wir noch ein Jahr für uns. Oder ja, das hat der Stefan Ziegler auch in seinen Statements immer abgegeben. Das kann 2 Jahre dauern, das kann 3 Jahre, das kann 5 Jahre dauern.
Ja, das haben wir schon beim Thema, das interessiert mich natürlich auch. Sponsoring, wie wichtig ist das? Ich meine, essentiell wichtig natürlich für jeden professionellen Verein. Die Planungen für die zweite Liga, da brauchst du ja auch einen, der tatkräftig, finanzkräftig dahinter steht. Da steht die Hauptsponsoren wie eine 1 dahinter. Oder was ist, wenn da mal ein Konstrukt wackelt? Das sind immer so Horrorszenarien, dass irgendeiner in Schwierigkeiten, in Turbulenzen ist und dann das Ganze, hatten wir ja alles schon, und dann das ganze Konstrukt zusammenbricht. Ist man sich da hundertprozentig sicher, der Laden läuft?
Ich brauche jetzt nicht einmal nur auf uns schauen. Man kann ja jeden anderen erfolgreichen Verein anschauen. Das kann immer nur langfristig funktionieren, wenn da ein festes Gerüst dahinter steht, das auf der einen Seite nicht abhängig ist von den Zuschauern, Schrägstrich vom sportlichen Erfolg, und wo man dann auch sagen muss, also nicht nur von einer Handvoll Sponsoren, sondern wo man sagt, das ist langfristig auch nachhaltig abgesichert. Ansonsten kann man das Risiko gar nicht eingehen. Und Dann wären wir ja kaufmännisch, das ist ja eher mein Metier. Wäre es ja fast Selbstmord, wenn man sagt, ich gehe jetzt da ein zu großes Risiko ein. Die Sponsoren sind sicher elementar, aber du brauchst jemanden im Hintergrund, der das Ganze sicherstellt. Mhm. Ich will jetzt auch gar nicht über München reden oder über Red Bull und was da so alles. Aber Eishockey-Vereine funktionieren ähnlich wie Fußballvereine. Du brauchst da entsprechende schon Rückendeckung finanzieller Art, dass das Ganze langfristig sicher und stabil auf Füßen steht.
Ja, da schauen, glaube ich, viele mit großen Augen nach Weidner und sind da etwas neidisch, dass das in Weiden so gut funktioniert, dass man so Leute hat, die eben das nachhaltig auch finanzieren.
Ja gut, wir brauchen nicht drum rumreden. Jeder weiß, wie das bei uns in Weiden funktioniert und wem wir das Ganze zu verdanken haben. Und dass der Stefan Ziegler die Person ist, das weiß auch jeder. Da hat er sich auch klar dazu bekannt. Und ohne ihn würde das nicht funktionieren. Sowohl in seiner Möglichkeit, die Sponsoren entsprechend dann dazu bewegen und auf der anderen Seite, dass er uns die Rückendeckung gibt, egal wie die Saison dann läuft.
Und das tut er. Das Eisstadion ist ja ein Schmuckkästchen immer noch, finde ich. Gibt es da Pläne, das mal weiter auszubauen? Es gab ja immer mal Gerüchte, es kommt ein neues Eisstadion nach Weiden an einem ganz anderen Platz. Weiß ich, wie ist denn da im Moment der aktuelle Stand?
Ja klar, höre ich die Gerüchte dann ähnlich wie mit den Spielern. Ja,
die können wir heute mal aufdecken.
Ja, was so alles denkbar ist, also dass wir ein Schmuckkästchen haben, auf der einen Seite, wenn man ins Stadion geht, das stimmt unbestritten, wir haben eins der schönsten Stadien, da gibt es in der Oberliga eh nicht viele, die da mithalten können. Aber was man nicht sieht von der Infrastruktur, sind wir heute eben doch 30, 35 Jahre. Wir haben zu wenig Kabinen, wir haben keinen Videoraum, wir haben keinen Fitnessraum, wir haben keine gescheite Küche. Also das, was man drumherum braucht, fehlt total. Dann haben wir keine gescheiten Parkplätze, weil es einfach von der Infrastruktur nicht dementsprechend dann ist. Und dann habe ich heute eben ein Stadion, das schon 35 Jahre alt ist. Und ich muss halt dann bei den möglichen Modellen mir überlegen, wo sind die Chancen von was Neuem oder wo ist die Möglichkeit, wenn ich was umbaue. Und das hat dann was auch mit der Politik zu tun, das hat was mit Finanzen zu tun. Und da bin ich ja ganz glücklich, dass ich jetzt in diesem Kreis da nicht so involviert bin. Ich bin dann auch dann erst wahrscheinlich wieder mit im Kreise drin, wenn Entscheidungen getroffen sind, die auf höherer Ebene dann gefällt werden.
Aber Tatsache ist, es gibt Überlegungen, ein neues Stadion zu bauen.
Also ja, was Neues zu bauen, ist sicherlich immer eine Option. Das hat der Herr Ziegler ja offenbar schon mal in einem Interview dann auch gesagt gehabt. Nur dazu braucht es halt aber auch die notwendigen Grundstücke und auch die notwendigen Finanzmittel. Und muss man sagen, wie du sagst, das Schmuckkästchen, brauche ich dann ein zweites oder muss man das erst? Aber, also da gibt es so viele Überlegungen und so viele Planungen, dass man das halt alles abwägen muss. Was ist machbar? Was ist finanzierbar? Was macht Sinn? Und da bin ich jetzt gar nicht traurig, dass ich da nicht verantwortlich bin.
Das klingt doch schon mal vielversprechend, was man da so zwischen den Zeilen raushört.
Viel verändert, finde ich, hat auch an das Thema das Medienverhalten, Spread TV, ja, als Möglichkeit, Eishockeyspiele in guter Qualität anzuschauen. Ich finde es ein bisschen zweischneidig. Hält es viele Leute auch vom Besuch im Stadion ab, hat man das Gefühl, Menschenskind, seit die das übertragen, jetzt Auswärtsspiele natürlich vielleicht mal ausgenommen, fahren vielleicht auch weniger, weil man sagt, was soll ich denn da 300 Kilometer, 500 rumfahren, das schauen wir im Fernsehen an, aber speziell bei Heimspielen, ist das ein zweischneidiges Schwert, dass man sagt, kommt im Fernsehen, bleibe daheim?
Ja, das haben wir schon oft diskutiert, aber es zu Beginn ja noch, ich sage mal, freiwillig dann war, soll was machen, soll was nicht machen, genau aus den Gründen verlieren wir Zuschauer, aber jetzt kam ja dann Corona, wo es ja dann die einzige Einnahmemöglichkeit für uns war, und dann war es entschieden, dass sicher viele dann jetzt sagen, ich bleibe daheim und schaue was an und fahre gar nicht und dann ist einfach kostengünstiger. Sicherlich werden wir welche verlieren, aber so haben wir halt von Auswärtsgästen ja dann doch etwas, wenn die halt sich einschalten. Auch gerade die kleinen Vereine, die jetzt in der Oberliga Süd dann, wenn dann Peiting, Lindau, ja, Memmingen sind noch Fans mitgekommen oder Landsberg, die haben halt dann Spread sich eingeloggt und dann haben wir halt dann doch ein bisschen was gehabt. Und das ist auch nicht zu verachten. Das, wie gesagt, auch da gibt es Pro und Con. Und es hat sich dann am Schluss die Frage gar nicht mehr gestellt, machen wir es oder nicht, sondern das ist so jetzt. Ne? Und klar, die Skeptiker sagen, oh, hätten wir es nicht, na, dann wäre ins Stadion kommen. Ich glaube es nicht. Aber ein paar werden sicherlich daheim bleiben.
Also was ich heute halt kontraproduktiv finde, es gibt ja sogar in Weiden Kneipen, die mit Public ja, werben. Ja. Am Freitag, also wo es Heimspiel ist. Also das ist
schwierig.
Da stellt sich dann schon manchmal die Sinnfrage.
Zum Thema Fans habe ich natürlich auch noch eine Frage. Natürlich. Fans. Ein paar Fans bleiben zu Hause. Ein paar bleiben auch nicht ganz freiwillig zu Hause. Da gab es ja mal Ärger. Beim Spiel war es gegen Höchstadt, auch noch beim Family Day, mit Stadionverboten und so weiter. Ist für den Verein natürlich ganz blöd, muss ich sagen. Also hast du so ein Image, da sind ja die Krawallos unterwegs. Was tut der Verein da? Dürfen die schon wieder ins Stadion? Oder wie ist man denn im Austausch mit den Fans, damit sowas erstens nicht mehr passiert, dass man auch die Fans, die vielleicht mit Leidenschaft dabei sind, ja, und da manchmal über die Sprünge schlagen bei solchen Ereignissen oder Alkohol, was weiß ich, was da alles eine Rolle spielt, aber dass man die nicht ganz verliert, weil diese Fangruppen, Stimmung machen die schon, da braucht man nicht reden. Und wenn die dann kollektiv draußen bleiben, finde ich, das ist auch nicht richtig.
Ja, ja, das ist keine einfache Aufgabe gewesen, aber ich war gerade letzte Woche mit allen Fangruppen zusammengesessen, weil es jetzt um die Vorbereitung der ganzen Themen rund ums Heimspiel dann auch, um die Auswärtsfahrten dann auch mit den Bussen gegangen sind. Das waren alle Fangruppen, also fast alle Fangruppen dann im Stadion. Auch die mit diesen Stadionverboten belegt worden sind, und da haben wir sicherlich wieder drüber gesprochen, wie da das Vorgehen war, warum ist das passiert, was ist da wieder vorgefallen. Also wir als Verein haben, oder als GmbH haben immer klipp und klar gesagt, wir unterstützen also ein derartiges Vorgehen definitiv nicht. Ja, da haben sie uns auch das Grado ausgeschüttet am Familientag, und sowas ist ein No-Go. Das haben sie auch verstanden, und die Kandidaten, die da Stadionverbot gekriegt haben, das ist ein mehrjähriges bundesweites Stadionverbot vom DEB und halt intern halt ein Betretungsverbot von der Stadt Weiden für die Handschöpferarena. Mhm. Und das sind mehrjährig, da haben wir gar nichts mitzureden in dem Fall.
Also hat man das Gefühl, dass sie auch so internes Saubermachen bei den Fangruppen dabei ist, dass die das auch kapieren, dass sie sagen, das ist ein Schmarrn, sowas brauchen wir nicht, wir wollen unseren Verein unterstützen, aber mit positiver Energie und nicht mit irgendwelchen Krawallleuten oder die da Parolen, mach mal, hörst du da Sprüche, denk mal, boah, alter Schwede.
Ja, es ist schon schwer, aber gerade das ist ja wieder mein Aufgabenbereich, mehr Thema Sicherheit und dann mit der Abstimmung mit der Stadt, mit Polizei und sonstiges. Und da gerade im Hinblick dann auf mögliche Gegner nächstes Jahr wieder. Heuer haben wir ja nur Höchstadt gehabt als Hochsicherheitsspiel. Und wenn man jetzt dann an mögliche Kandidaten in der DL2 denkt, von Bayreuth über Landshut, Gribbenschau, Weißwasser und was da so alles gibt, da ist der Polizei schon ganz schummrig, was dann auf uns wieder zukommen kann. Aber ich habe mit uns ein wirklich ein ganz offenes Verhältnis, da haben wir intensiv drüber gesprochen. Wir wollen keinen Fan verlieren, wirklich nicht. Und das habe ich in der klipp und klar gesagt. Auf der anderen Seite können wir es halt aber nicht tolerieren, dass der Unsinn gemacht wird, in der Art und Weise, wie es geschehen ist.
Wie ist das Verhältnis zur Polizei? Hast du gerade gesprochen, das war ja auch nicht mehr einfach. Zwischendrin kam keiner mehr. Ist da auch alles ausgesprochen worden? Ist da jetzt ein Einvernehmen, dass die Polizei ihren Job macht, in Zusammenarbeit auch mit den Ordnern?
Na ja, gut, wir haben da schon eng zusammengearbeitet. Das heißt, also Polizei, Ordner und auch der Verein oder die GmbH. Wir haben ja immer unsere Sicherheitsgespräche dann auch vor der Saison und laufen dann, was ist uns aufgefallen, was können wir anders machen, was müssen wir anders machen. Und da haben wir auch gerade mit dem neuen Polizeidirektor, glaube ich, dem Herrn Fuchs, ein ganz gutes Verhältnis, dass wir das offen alles ausdiskutiert haben. Und das war eben das ursprüngliche Konzept der Polizei, keine uniformierten Polizeikräfte im Stadion. Aber seit dem Vorfall hat sich das halt wieder geändert, weil sie halt verantwortlich sind, dass da nichts passiert. Und ich bin da aber jetzt ganz optimistisch, dass also aufgrund des letzten Vorfalls und der Konsequenzen daraus, dass wir da jetzt eine Ruhe drin haben und dass die Fangruppen dann die Stimmung auch wieder so weitermachen, wie sie es in den letzten Spielen dann auch getan haben.
Jetzt haben wir den Austausch mit der Polizei, mit den Fans. Jetzt würde mich noch der Austausch mit den anderen Weidner Vereinen interessieren, weil die Frage, die sich bei uns jetzt aufgetaucht ist, warum legt zum Beispiel die Spielvereinigung SV Weiden ein Heimspiel in der Fußball-Bayernliga zeitgleich zum Playoff-Spiel? Das muss man die Spielvereinigung fragen, das ist schon klar. Was mich interessieren würde, gibt es da einen Austausch vorab?
Ja, du wirst lachen. Also wir kennen uns sehr gut. Also der Michael Kurz ist ja öfters im Stadion. Ich bin ja dann auch im Wasserwerk dann ab und zu mal drüber gewesen. Und ich habe ihm natürlich auch die Frage gestellt, weil wir haben auf unseren Spielplan unmittelbar keinen Einfluss.
Aber dass das erste Playoff-Spiel jetzt am Freitag ist, 17. März, das steht jetzt schon ein paar Monate fest.
Naja, das haben wir eigentlich jetzt erst verändert, weil der ursprüngliche Zeitplan wäre so gewesen, das erste wäre am 14. Dienstag, okay, der 14. Okay. gewesen. Das
ist interessant, ja.
Und wir haben das Liga-intern dann nochmal verschoben vor circa 4 Wochen.
Und dann wäre freitags erste Auswärtsspiel gewesen normalerweise.
Genau, also da will ja jetzt der Spielvereinigung und der Michel gar keinen Vorwurf machen.
Aber das
weil das wussten sie definitiv nicht, aber auch der Einfluss gut von der Spielvereinigung auf den Spieltag, habe ich nochmal gefragt, und dann ist natürlich auch schon verständlich, dass für die Spielvereinigung so ein Freitagabendspieltag schon auch sehr lukrativ ist. Mhm. Das muss man klipp und klar sagen. Ja. Und so viele Überschneidungen sind es dann nicht, wenn ich das in Zahlen mir mal anschaue, weiß jetzt gar nicht, wie viel das wir zeitgleich gehabt haben. Es ist schade, ja, weil die einen gehen zum Fußball oder jetzt weiß ich gar nicht, wann
viele die. Viele würden gerne beides anschauen, ja.
Aber da würde ich jetzt sogar ein bisschen in Schutz nehmen, das konnte vorher nicht wissen.
Okay, das ist ein interessanter Punkt, das wussten wir zum Beispiel hier auch nicht, dass das nochmal kurzfristig geändert wurde. Aber jetzt wollen wir dann langsam, wir haben die Zeit eh schon wieder überrissen, da kriegen wir wieder Ärger im Stadion. Das letzte Mal bei der Folge von Elia Ostwald wurde gleich mit von Überlänge gesprochen. Jetzt wollen wir die sportliche Klammer wieder herbekommen. Und zwar schauen wir nochmal kurz auf die Playoffs dann. Du darfst jetzt gleich mal alle Spiele des Achtelfinals durchtippen. Aber vorher noch, wärst du bei einem Aus schon im Halbfinale, wärst du da enttäuscht?
Naja, von der Zielsetzung her war ja nach außen auch klar kommuniziert, dass wir besser sein wollen wie letztes Jahr. Das war vor der Saison. Dass wir ja die Zielformulierung jetzt eindeutig gewählt haben, Aufstieg, muss man natürlich schon sagen, wäre es natürlich jetzt nicht so schön, wenn wir im Halbfinale ausscheiden würden, im Wissen, dass beim Sport halt alles passieren kann. Ne? Also es gehört logischerweise der gegnerische Mannschaft dazu. Ich habe es jetzt auch heute im Stadion schon mal gesagt, das kennen auch die Schiedsrichter dazu.
Ja.
Ne, was man im Fußball wieder erlebt hat, das kann uns ja auch passieren, wo man dann sagt, hoppala, wir können nichts dafür, wenn die Entscheidungen so vielleicht falsch fallen, kann uns ja dann auch in die falsche Richtung da lenken. Deswegen haben wir ja kurzfristig auch das Thema Videoüberprüfung nochmal eingeführt. Das wäre
jetzt noch ein Punkt, den hätte ich noch eingegeben.
Da waren wir, also beiden, die Ausschlaggebenden, weil es war ja ursprünglich nicht drin. Und bei der letzten Ligatagung haben wir, das ist der Jürgen und ich, den Vorschlag dann gebracht, sollte man das nicht einführen, weil die Erfahrung auch wieder vom letzten Rosenheim-Spiel, das wird gar keiner gesehen haben, ich habe das Buddel dann da, wir haben das 1-1 geschossen gehabt und keiner im Stadion hat es gesehen gehabt, außer unser Fotograf, der genau in dem Augenblick Buddel gemacht hat, wo der Puck im Tor war.
Mhm. War das in Rosenheim?
Das war in Rosenheim, Christian war ja dabei. Ja. Und auch aus dieser Erfahrung haben wir gesagt, das ist ja fast wie der alte Torrichter. Nur moderner Art kennt man doch das Thema Videoüberprüfung nur zur Überprüfung, war der Puck drin oder war er nicht drin. Weil es geht oft so schnell, ist er wieder raus oder war er gar nicht drin oder wie letztes Jahr in gegen Regensburg, da hat es ein Tor gegen uns gegeben, da war gar nicht im Tor. Mhm. Und da haben wir gesagt, das darf uns eigentlich hinten raus nicht passieren. Jetzt sind alle Oberligisten nochmal gebeten worden, ihre ganzen Daten zu liefern, dann ist überprüft worden. Und jetzt sind es 9, die, glaube ich, ist heute veröffentlicht worden und wir haben es auch gekriegt, die jetzt freigegeben sind vom DEB und die in der Tabelle vorne, also die in der Oberliga, die in der DL2 waren, haben es eh, Deckendorf, Rosenheim, Rissersee, die haben es eh schon. Im Norden haben es die Scorpions und Halle und wir haben es dann auch. Mhm. Also hinten raus. Also
da gibt es dann einen Videobeweis ab Freitag.
Die Videoüberprüfung, jetzt gibt es aber im Achtelfinale nur Memmingen gegen Halle, weil das sind die zwei, die es haben und es ist halt festgelegt worden, beide Vereine müssen es haben und beide Vereine müssen es vor dem Spieltag vom DEB sich freigeben lassen.
Alles klar.
Dass die Schiedsrichter das Kasteln machen und dann anschauen dürfen, das ist aber jetzt nur ein juristischer Akt, aber das müssen beide haben. Also Duisburg hat es nicht, okay. Deswegen wird es bei Weiden gegen Duisburg keine Videoüberprüfung, ist kein Videobeweis.
Okay, nur bei Tour. Zum Glück.
Also wir überprüfen keinen Kick oder sonstiges oder Abseits oder ist es jetzt eine große Strafe, kleine Strafe, sondern rein, war der Puck drin oder nicht.
Gut, ist schön, also keine... Könnte man im Fußball auch mal überlegen, ob man wieder dahin zurückkehrt. Dann braucht man nicht mehr über Handspiel diskutieren. So, jetzt gehen wir die Partien kurz durch und du sagst uns bitte ganz kurz, wer sich deiner Meinung nach im Achtelfinale durchsetzen wird. Und das überprüfen wir natürlich dann, was dann wirklich eingetreten ist. Fangen wir an mit Hannover Scorpions gegen Füssen.
Naja, da tippe ich natürlich auf die Scorpions.
Dann haben wir Halle gegen Memmingen. Das ist spannend jetzt.
Ja, da würde ich jetzt auf mal, wenn man kurz verhält, das mit Memmingen, obwohl wir immer gegen die verlieren, aber da könnte man jetzt schon fast Memmingen vorstellen.
Tilburg gegen Peiting.
Tilburg.
Hannover Indians gegen Höchstadt.
Puh, das ist auch schwer. Naja, schwierige Frage. Da habe ich jetzt zu wenig Einblick gehabt für die Indians. Also es könnte schon knapp werden. Gerade Vierter, Fünfter, da ist das relativ eng. Aber die haben halt einen Heimvorteil, die Indians dann schon mit dem ersten Spiel. Also die Indians.
Okay. Rosenheim gegen Leipzig.
Da tippe ich auf Rosenheim.
Deggendorf gegen Herne.
Da tippe ich auf Deggendorf.
Rissersee gegen Hamburg.
Da bin ich bei Rissersee.
Und Weiden gegen Duisburg.
Naja, da wäre ich enttäuscht, wenn wir es nicht schaffen
würden. Alles klar. Der Süden zieht durch.
Ja. Merke ich schon.
Ja.
Aber ist auch allgemein.
Deutlich pro Süden.
Allgemein, ich habe jetzt gestern mit dem Duisburger Trainer gesprochen, mit Dirk Schmitz, und der hat mir zum Beispiel auch gesagt, der Süden ist viel stärker. Also auch, wie er sagt, Hannover Scorpions sind zwar durchmarschiert oben, aber sagt er, die haben bei Weitem nicht die Stärke, wie sie jetzt zum Beispiel nach seiner Meinung die Blue Devils haben. Aber das werden wir jetzt bald sehen.
Das ist ein Tipp gewesen jetzt, das war kein...
Ja. Nee,
passt schon so. Wer hätte jetzt gestern bei Leipzig getippt, gell?
Ja. Genau, Duisburg hat die Hose voll. Ja.
Okay, und dann letzte Rubrik, inzwischen sehr beliebt. Die Fanfragen, die via Instagram bei uns eingegangen sind. Ja, und ich stelle fest, da gibt es eine Frage, die beschäftigt sich mit einem Äußeren.
Oh Gott.
Ob denn bei einem, im Falle des Aufstiegs, ob beim Aufstieg der Schnauzer dran glauben muss?
Das ist jetzt eine freche Frage. Ja. Ja, ich habe schon fast damit gerechnet. Ich habe meine Enkeltochter vorher mal gefragt, was die dazu sagen würde. Also die war jetzt nicht so begeistert. Ja. Aber ja, nach reiflicher Überlegung könnte man jetzt fast sagen, also sollte man schaffen, da wäre das jetzt etwas, was ich noch nie getan habe. Seitdem mein Bart wächst, war er immer da, der Schnurrbart. Also, aber da könnte ich mich vielleicht dazu überreden lassen.
Das nehmen wir hier mit. Haken. Dann, es gehen echt einige Fragen auch um das Thema Stadion, Planungen, Neubau, wie wird es für die DEL umgebaut etc. Ich glaube, das Thema haben wir vorhin besprochen. Dann gibt es hier noch, wie bist du zum Eishockey gekommen? Das hast du auch schon erklärt, wie die Jungfrau zum Kind. Wie löst man das Problem im Stadion mit den Warteschlangen beim Bier?
Das ist eine gute Frage. Die finde ich gut.
Da stehst du auch immer drin.
Aber wie?
Ja, also Angebot- und Nachfrageproblematik, sage ich mal. Wir müssen einfach mehr Kioske betreiben, aber es liegt halt ganz einfach am Personal. Wie viel Personal steht zur Verfügung? Man würde es nicht glauben, aber das ist das Problem. Und die Lösung liegt dann nur, wenn es halt einfach mehr Leute gäbe, die sich bereit erklären zu verkaufen, weil die am Bierstand dann sind oder am Würstelstand, die sehen vom Eishockey gar nichts. Jeder schimpft. Warum dauert denn das so? Na, ist ja schön, dass so viel gegessen und getrunken wird, davon leben wir ja unter anderem. Aber kann er wohl natürlich, wenn er Eishockey im Herzen hat, im Stadion sein und nur das Bier ausschenken. Weil bei denen geht's, wenn du selber in der Schlange stehst, dann weißt du ja, da geht es ja Tuschur von einer Stunde vorher bis eine halbe Stunde nachher, kann man die nicht zum Luft holen. Also es geht nur mit einem dritten und einem vierten Stand und einfach mehr anbieten, aber da braucht man das Personal dazu. Also ich kann da jeden aufrufen, wenn er bietet es euch an, wir suchen da immer Personal.
Und jetzt mit Blick auf die Uhr machen wir noch eine Frage, die ist allerdings sehr philosophisch. Ich weiß nicht, ob du das kurz beantworten kannst. Was treibt dich an?
Dass wir einfach so, wie es in letzter Zeit gelaufen ist, dass so weitergeht und dass wir dann unser Ziel dann erreichen, und weil das einfach Spaß macht, Hockey sowieso, und wenn wir erfolgreich Hockey spielen, das macht einfach Spaß, und mit der ganzen Eishockey-Familie, das sind ja nicht nur die Spieler und die Betreuer und die drumherum, sondern es kennen ja, du kennst es aus dem Stadion, Fabian, ja, die ganzen Zeitnehmer, die Ordner, wer da alles als Spray-Team, ja, und das macht schon viel Spaß, und wenn man erfolgreich ist, das treibt eigentlich alle jetzt momentan an, und die Option, dass wir halt was reisen können, das ist ganz klar. Ja. Also wenn wir jetzt darum kämpfen würden, schaffen wir jetzt dann ein zweites Heimspiel oder scheiden wir gleich aus, das wäre eine andere Motivation, aber das treibt uns jetzt schon ganz schön nach vorne, alle.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, und damit die Devils nach vorne gehen, da sind alle gefordert ab Freitag. Deswegen hier der Aufruf an alle Weidner: geht ins Stadion, unterstützt die Blue Devils, und vielleicht klappt es dann am Ende ja mit dem Aufstieg in die DEL2. Wir werden es begleiten. Ab heute der Podcast in wöchentlichem Turnus, nächste Woche geht's weiter. Schauen wir mal, wie wir da als Gast ausgraben. Das machen wir mal vom Verlauf abhängig. Mal schauen, wie die Stimmung am nächsten Mittwoch sein wird. Ob wir noch ein Spiel in Duisburg brauchen oder ob die Sache geht jetzt, das, dann schauen wir mal, wer nächsten Mittwoch hier sitzen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Frank Werner für deine Aushilfe und ganz großen Dank auch an Franz Fodermeier für die ausführlichen Antworten und für die wirklich inhaltskräftigen Aussagen. Vielen Dank. Viel Erfolg in den Playoffs. Wir begleiten euch. Danke. Bis nächste Woche. Viel Spaß. Ciao, ciao.